Ich begrüße unseren heutigen Gast Rudolf Gossenreiter, der hier aus Linz-Umgebung stammt. Woher genau kommst du?
Wie in einem Müllviertel kommen aus Schenkenfelden, das ist der Bodlernfelden und zwischen Freistadt und Bodlernfelden ist das.
Du bist der Taxifahrer unter anderem, gelernter Optiker, Reisefotograf, Weltenbummler und hast einen Verein gegründet, um einer Schule in Pakistan zu helfen. Diesen Mittwoch zeigst du Fotos von deiner letzten Pakistan-Reise. 2007 warst du das erste Mal dort, 2011 war deine letzte Reise. Was fasziniert dich an Pakistan? Was hat dich das erste Mal dorthin verschlagen?
Das erste Mal bin ich eigentlich eher zufällig dorthin gekommen, weil ich wollte mal Indien auf dem Landweg erleben. Ich war vorher, glaube ich, 3-4 Mal in Indien. Und das geht immer so schnell, wenn du mit dem Flugzeug wegfliegst, bist du auf einmal dort. Und hast die ganzen Kulturkreise zwischendurch, die hast du eigentlich nicht mitgekriegt. Und ich war, weiß nicht, 2002 war ich mal in Indien, mein Rucksack, lange Zeit. Und das hat mich irgendwie genervt, das Rucksack schleppen. Und dann haben wir gedacht, ich kaufe mir einen VW-Bus und fahre mein Auto da runter. Und das hat dann eigentlich wunderbar funktioniert.
Aber es ist halt schon relativ weit. Also du reist ja eigentlich so, wie sich manche andere vorstellen in ihren Träumen, aber dann doch nicht trauen, nämlich mit einem alten VW-Bus. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du da mit deinem Bus einfach losfährst? Das ist ja eine unglaubliche Strecke. Ich weiß ja nicht, wie viele 1000 Kilometer das sind.
Naja, ich bin jetzt gerade im Dezember zurückgekommen und nachdem ich sehr eilig gehabt habe, weil ich dem Chef versprochen habe, dass ich im Dezember wieder im Taxi sitze, ja, bin ich innerhalb von 9 Tagen 7000 Kilometer gefahren und das ist praktisch von Quetta, das ist 600 Kilometer von der iranischen Grenze in Pakistan bis Linz. 7000 Kilometer ist eine lange Zeit. Ja. Ich habe aber kein Kreuzweg gehabt, nichts. Und die erste Reise, die ich gemacht habe, 2007 bis 2008, da war ich 16 Monate unterwegs und bin insgesamt 57.000 Kilometer gefahren. Diesmal waren es nur 23.000 Kilometer.
Pakistan ist ja nicht unbedingt das Urlaubsziel Nummer 1 von den meisten Österreicherinnen und Österreichern. Wenn man Nachrichten anschaut, dann geht es meistens um Hochwasser, zum Teil um radikale Islamisten, also Taliban, die sich da in den Bergen angeblich verschanzen. Oder es hat mit dem K2 zu tun, mit dem zweithöchsten Berg der Erde. Dich verbindet ja eine ganz eigene Geschichte mit dem K2.
Nachdem ich heuer wieder aufgebrochen bin mit einem Haufen Brühen an Bord und einem Haufen Laptops für Schule, haben wir diese Schule besucht. Ich habe dann ein paar Freunde abgeholt, wir haben dann die Schule besucht und nachher haben wir sie dann den Trek zum K2, zum Basislager gegönnt, unter Anführungszeichen gegönnt. Das ist nämlich ein ziemlich harter Trek dann. Und unser Trek hat 16 Tage gedauert. Wir wollten dann an 6000er besteigen, aber das Wetter dann leider so schlecht, dass wir dann in K2 nicht das allernächste Nähe gesehen haben von diesem Berg aus. Aber wir waren im Basislager und in unserem Gedenklager und das Wetter ist dann nächsten Tag super schön geworden. Es war faszinierend.
Du bist ja auch auf den Christian Stangl dort getroffen, habe ich gelesen.
Ja.
Wer ist das?
Das Skyrunner. Der ist jetzt, ja, ist er, ich glaube, 40 ist ungefähr. Und der will diese Seven Summits machen, also die 7 höchsten Berge auf diesen Kontinenten da.
Und auf der Erde, auf der gesamten Erde, glaube ich.
Auf dieser Erde da, genau. Mhm. Und er war jetzt das vierte Mal, wo er am K2, also nicht am K2, sondern am Fuße des K2 und ist dann, glaube ich, aufgekommen auf 7000 oder 7500, ist egal. Jedenfalls ist das vierte Mal jetzt gescheitert. Und er ist uns entgegengekommen und er hat leider, sein Pferd ist verunglückt, das heißt, er hat dann keine Ausrüstung mehr mitgehabt. Ich habe ihm dann meinen Schlafsack geborgt, dass er dann schlafen können hat und der andere hat ihm seine Schlafmatten geborgt. Also dann hat er die Nacht bei uns verbracht, dann wir haben ihn verköstigt. War recht lustig und unterhaltsam mit ihm dann.
Du reist ja, das hast du schon ganz kurz erwähnt, nicht einfach nur so nach Pakistan, sondern du versuchst dich da auch sozial zu engagieren. Zum Beispiel Brillen und Laptops, hast du schon kurz erwähnt, die hast du dann im Gepäck immer dabei. Für wen sind die bestimmt und warum genau Brillen und Laptops?
Ich habe einmal Optik gelernt in Freistadt, schon lang her, über 30 Jahre, ich darf gar nicht mehr zurückdenken, wie lange das schon her ist. Und ich habe jedenfalls kurz vor meiner Abreise, ein paar Monate vorher, die Idee gehabt, war eigentlich super, Brühen mitnehmen, weil Brühen gibt es bei uns im Überfluss und die Leute wissen oft gar nicht, was tun sie mit ihren Brühen. Und ich habe dann bei den Gemeinden, in meiner Gemeinde und in den umliegenden Gemeinden dann, die leider sucht, dass sie es in die Gemeindezeitung eingeben. Da fährt einer nach Indien mit seinem Bus Und es sind im Grunde genommen viel mehr Brüllen zusammengekommen, als ich wollen habe. Das heißt, ich habe, glaube ich, 700 Brüllen mitgehabt oder sowas. Und Lesebrüllen und Sonnenbrüllen und so weiter. Und die habe ich dann Menschen geschenkt, die ich unterwegs begegnet bin, weil ich mir gedacht habe, die können eine Brüllen brauchen, speziell ältere dann. Ja. Und die haben eine Mordsfreude, weil in den Bergen oben gibt es keinen Optiker, da gibt es kein Geschäft, kein Augenarzt, nichts. Ja. So habe ich es halt verteilt und habe viel Freude geschenkt damit.
Hast du dann auch Sehtests gemacht mit den Leuten zum Teil? Oder war das wirklich so nach Daumen mal Pi? Hast gefragt, okay, siehst du in die Ferne schlecht oder umgekehrt eben?
Ich habe zum Beispiel, da war im Iran, in Esfahan, eine wunderschöne Stadt, kann ich nur empfehlen, so ein Besichtigen dann. Und da habe ich einen Typen getroffen, mit dem habe ich ein bisschen geredet und da habe ich gemerkt, der hat eine Brühe auf, die ist aber schon ziemlich kaputt. Ja. Dann habe ich mal gesagt, hey, gib mir mal den Brühe, habe ungefähr geschätzt, welche eine Dioptrin er hat. Ja. Und ich habe Brühe mitgehabt, wo die Stärke schon draufgeschrieben war. Ja. Und habe ihm dann eine gegeben, die ungefähr passt und gesagt, sieh es besser damit. Ja, die ist gut. Ja. Und die habe ich ihm dann geschenkt und der hat mich dann gefragt, wieso weißt du, dass ich Brühen brauche, weil ich gesehen habe, dass das schon schlecht war, die Däne. Und sonst habe ich es hauptsächlich an Leute verteilt, wo ich gemerkt habe, die haben schon bestimmtes Alter, die sind schon alterssichtig und denen habe ich halt dann einmal Brühen gegeben mit plus eins oder sowas. Ja. Habe ich dann irgendwie zum Beispiel einen Flyer oder was auch immer gegeben, wo Schrift drauf war und Bilder. Und irgendwo anhand der Reaktion habe ich gesehen, ist es besser oder nicht besser. Und dann habe ich noch halt eine andere gegeben mit 1,5 oder 2. Und schlussendlich habe ich gemerkt, das passt. Ja. Oder manche Leute haben auf die Uhr geschaut und haben wieder gesehen, aha, so spät ist oder sowas. Und dann habe ich gewusst, das passt. Ja.
Okay, also die Uhrzeit wieder entdeckt sozusagen.
Genau.
Und die Laptops waren aber nicht für ältere Leute, sondern für Schülerinnen und Schüler bestimmt, oder?
Genau, also ich habe damals 2007 eine Schule kennengelernt. Und das ist eine Privatschule, das ist von einer Bürgerinitiative gegründet worden, weil die Mädels, nicht nur die Mädels, speziell die Burschen, die haben dort 6 Jahre Schulpflicht, unter Anführungszeichen Schulpflicht. Ja. Sie sollten in die Schule gehen, aber nachher dann stehen sie da und wissen nicht, was tun sollen. Jetzt hat die Bürgerinitiative dort eine Schule, also eine höhere Schule gegründet, die dauert dann 6 Jahre. Und für diese Schule, die wir jetzt auch neu bauen, habe ich diese Laptops mitgenommen, dass die einen gescheiten Unterricht kriegen können und den Umgang mit Computern lernen können dann.
Kannst du da noch ein bisschen mehr über diese Schule erzählen? Wie hast du die Leute da kennengelernt überhaupt in der Schule und die Schülerinnen? Wie ist das zustande gekommen?
Nee, ich habe einmal Soziologie studiert, lang ist her und ich bin gerade fertig geworden, bevor die Studiengebühren gekommen sind. Und als so halber der Soziologe mehr oder weniger habe ich die Idee gehabt, ich möchte meine Reise auch dokumentieren anhand von einem riesengroßen Transparent. Und ich habe mir damals ein Stück Stoff gekauft, 21 Meter lang und 1,5 Meter breit. Und dann habe ich in jedem Land, wo ich unterwegs war, habe ich Kinder was malen lassen. Und dann war ich eben da in dieser Schule, da im Hindukusch, das ist auf 2.500 Metern, in dem Yasin Valley. Und da haben wir gedacht, ja, das war eigentlich die richtige Schule. Dort habe ich dann die Lehrer gefragt und gesagt, ja, machen wir mit bei dieser Malaktion. Habe dann die Farben gebracht, zuerst hat es geheißen, es dürfen nur die Burschen malen und die Mädels nicht. Dann habe ich gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann wollen gar keiner. Und dann haben die Mädels gemalt und die Burschen. Und seither bin ich in Kontakt mit dieser Schule dann. Ja.
Du hast jetzt kurz angesprochen, deine Diplomarbeit, die hat den Titel Individuelle Spiritualität an der Uni Linz eingereicht. Worauf zielt die ab? Also geht es da um Religiosität oder um ähnliche Themen?
Ja, im Grunde genommen sind wir alle irgendwie Suchende, ja. Manchmal sind wir Findende und Religion ist speziell in den muslimischen Ländern ganz wichtig. Indien ist auch sehr wichtig und deswegen zieht es wahrscheinlich auch viele Menschen aus dem Westen immer wieder nach Indien, weil Indien ein Land ist mit einer gewissen, nennen wir es, religiösen Aura. Ja. Also Religion ist immer wieder Alltag, das heißt sichtbar. Ja. Und ich war mal längere Zeit ein Schüler von einem indischen Guru, habe dann auch jahrelang meditiert und auch schöne Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, schlussendlich muss jeder für sich sein eigener Guru werden dann und nicht irgendwelchen anderen Menschen nachlaufen dann. Und es ist auch bei uns im Westen immer noch diese Suche da nach wirklicher, nennen wir es Gotteserfahrung oder wie auch immer dann, aber nach einem höheren Sinn, der erfahrbar ist. Ja. Und da braucht man nicht unbedingt irgendwo einen Vermittler, sondern dieser direkte Kontakt zum Göttlichen. Ja. Und der ist in diesen Ländern vielleicht mehr spürbar als bei uns eigentlich dann, ja, weil es einfach mehr sichtbar ist. Und ich wollte einfach in meiner Arbeit mehr oder weniger theoretisch belegen, was ist Spiritualität und wie wirkt sich gelebte Spiritualität im Alltag aus? Wie verändern sie die Werte von Menschen und wie leben sie danach dann?
Du heißt ja Rudolf Gossenreiter mit normalem Namen, aber wenn du auf Reisen bist, dann hast du einen anderen Namen. Mukti nennen dich die Leute dann. Warum bist du auf genau diesen Namen gekommen, Mukti?
Ja, das hat schon, wie lange habe ich denn? Dann haben wir es selber gegeben, mehr oder weniger, weil wenn ich dann gefragt, wenn die Leute gefragt haben, wie heißt denn Rudolf, haben sie aber nicht gewusst. Ah, wie, was, Rudolf? Dann habe ich gesagt, ich bin der Mukti. Und das haben die Muslime gut verstanden, weil das ist einer, der in die Moschee geht, um zu beten. Ja. Und die Hindus haben mich auch wunderbar verstanden, weil Mukti ist einer, der auf der Suche nach Moksha ist, nach Befreiung. Ja. Das ist das Ziel der Hindus, raus aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt. Ja. Und Mukti, super verstanden. Ja. Also wenn ich da unten sage, ah, ich bin der Mukti, keine Verständigungsprobleme. Und mein Auto ist der Gani, Ganesha, benannt nach dem indischen Gott ja, mit dem Elefantenkopf. Also sagen wir Mukti und Gani.
Hat da einen eigenen Namen, das Auto. Eigenes Lebewesen schon fast.
Ja, aber im Grunde genommen ist nichts unbelebte Materie, sondern alles ist irgendwie belebt, ja, welcher Form auch immer dann. Und ich habe recht ein gutes Verhältnis zu meinem Auto, das jetzt 5 Jahre alt ist und mich immer wieder heimgebracht hat, dann, wo wir eigentlich alles miteinander überstanden haben, gut überstanden haben dann.
5 Jahre, du sagst 5 Jahre, aber das ist ja Baujahr 1992, oder habe ich das
genau, falsch? Genau, 1992 ist ja. Das ist der letzte, es ist ein Allrad, Synchro, die haben es dann, diese Baureihe haben es dann eingestellt, das ist der mit eckigen Scheinwerfer, eckiges Auto mit eckigen Scheinwerfer, super Allrad in Grund genommen, hat damals die 57.000 Kilometer gut weggesteckt, ja. Und bevor ich letztes Jahr im Juni weggefahren bin, haben wir einen General überholen lassen, einen anderen Motor, ein bisschen stärker, weil der andere Motor schon ziemlich am Ende war. Ja, und hat super gehalten, bis auf der Ganghöhe müssen wir mal abbrochen, den habe ich mal in der Hand gehalten dann.
Und dann zur nächsten Werkstätte, oder so?
Ja, die nächste Werkstatt war 50 Meter weiter weg.
Glück gehabt.
Und ich war da schon mit 5 Freunden unterwegs aus Oberösterreich und dann haben wir uns eine Werkstatt geschoben und die haben das wieder notdürftig hergerichtet und 3 Tage später so wieder abbrochen. Aber es ist.
Okay, es gibt ja sicher auch Gegenden, wo keine Werkstatt in der Nähe ist, zufälligerweise.
Ich habe immer wieder das Glück, dass genau dort was passiert, wo wer in der Nähe ist, der mir hilft. Ja.
Okay. Ja, auf deiner Website heißt es über Pakistan und allgemein deine Reisen. Mein Wissen beziehe ich nicht aus oft fragwürdigen Medienberichten, sondern aus eigener Anschauung und eigenem Erleben. Also beziehst du dich da auf ganz konkrete Medienberichte, die dir aufgeregt haben, oder ist es einfach allgemein?
Man hört im Grunde genommen eigentlich immer nur das Negative über Pakistan, ja. Und wenn man was hört, dann sind es Hochwasserkatastrophen, wie im August 2010 zum Beispiel dann, wo ein großer Teil von Pakistan unter Wasser war. Ich habe da immer so im Radio dann auf Radio Oberösterreich geredet drüber und ich war ziemlich bewegt dann, weil ich gewusst habe, dass einfach ein paar Freunde von mir in einer ziemlich tragischen Lage sind, weil einfach die Gegend dort überflutet worden ist, Häuser zerstört worden sind, ja. Und ich habe dann auch ein bisschen Spenden abgeschickt, aber das sind einfach nur Tropfen auf dem heißen Stein, mehr oder weniger dann. Aber es wird halt einfach, man hört, wenn irgendwo ein Terroranschlag ist zum Beispiel, ja. Aber dass die Menschen sehr gastfreundlich sind und dass der Großteil eigentlich sehr friedliebend ist, das kriegt man nicht mit in unseren Medien dann. Da hat auch kaum jemand Interesse, dass über das berichtet.
Du hältst ja am Mittwoch einen Fotovortrag ab im Volkshaus Dornach in Linz und dort wird es auch darum gehen, ob du den 6200 Meter hohen Pastori Peak bestiegen hast oder nicht. Hast du es geschafft?
Ich hätte es gern geschafft, aber leider war das Wetter nicht auf unserer Seite. Es hat dann geschnieben, 20 cm Neuschnee. Wir haben da übernachtet auf 5000 Metern, haben beratschlagt, ob wir um 2 in der Früh aufbrechen. Und wir haben dann einen Führer gehabt, den uns diese Travel Agency, also diese Reiseagentur, beigestellt hat. Und bevor wir dann auf den Gipfel rauf sind, haben wir gefragt, wie oft warst du schon oben? Und er hat gesagt, oben, ich war noch nie oben oder sowas. Ja, muss man leicht da oben gewesen sein, aber ich kann gut klettern. Ja. Haben gesagt, das hilft uns sicher viel weiter, weil wir wollten einen haben, der sich da auskennt. Und wir haben kein Vertrauen gehabt zum Führer dann. Irgendwie und das Wetter war wirklich schlecht und wir sind dann nicht aufgekommen dann. Ja. Aber es war trotzdem, der Trek war eine fantastische Geschichte und ich zeige super Fotos, also wenn wir irgendwie so... Ein Freund der Berge ist auf jeden Fall bei mir gut aufgekommen und wird schöne Fotos sehen dann.
Genau, das Ganze ist eben am Mittwochabend im Volkshaus Dornach. Eintritt sind 10 Euro im Vorverkauf. Gibt es da noch Vorverkaufskarten?
Gibt es noch, ja, bei der Reika oder direkt über meine Homepage.
Und 12 Euro an der Abendkasse. Zum Teil kommt das, glaube ich, auch einem guten Zweck zugute, das Eintrittsgeld, wahrscheinlich für deinen Verein.
es kommt dem Verein zugute, beziehungsweise direkt eben dem Bau der Mädchenschule. Also ich habe bis jetzt 15.000 Euro gesammelt durch Einträge, also durch Einnahmen aus meinen Vorträgen und durch Spenden. Und wir brauchen ungefähr noch 10.000 Euro oder sowas. Dann haben wir die Schule fertiggestellt. Sind vier Klassenzimmer sind schon fertig. 14 wären es insgesamt. Und es gibt schon ein paar andere Kandidaten, die wollen, dass ich eine Schule baue oder sowas. Also das ist nicht zu Ende, sondern es geht dann wieder weiter, dann, wenn die eine Schule fertig ist. Aber jetzt schaue ich mal, dass die eine Schule fertig wird. Heuer war das super, wenn die jetzt im Herbst einziehen können in die nächste Schule.
Gibt es da viele Leute jetzt in Österreich, die sich aktiv irgendwie in deinem Verein noch einsetzen, beteiligen, dieser Verein Bildung für Pakistan?
Der Verein ist schon gegründet, wir sind 5 Leute im Vorstand. Wir treffen sie diesen Freitag und haben irgendwie heuer die erste Generalversammlung. Das ist gleichzeitig auch mein Geburtstag, ich sage lieber nicht, wie alt ich schon bin oder sowas. Ja. Und da reden wir dann einmal und wir schauen, dass wir jetzt Mitgliedschaften machen praktisch. Wird wahrscheinlich 50 Euro kosten, so eine Mitgliedschaft. Ja. Und da kann man zum Teil mit dieser Mitgliedschaft dann auch Kind pro Monat dann finanzieren oder sowas, dass das praktisch jetzt das ganze Schuljahr dann irgendwie in die Schule gehen kann. Die Kosten sind nur 2 bis 3 Euro pro Monat für so ein Kind. Ja. Also mit so einem Mitgliedsbeitrag kann man eigentlich das ganze Jahresbudget für ein Kind finanzieren dann.
Den Kontakt findet man dann wahrscheinlich auf deiner Homepage.
Genau, also mein persönlicher Kontakt, also auf Bildung für Pakistan.at mit einem Minus dazwischen.
Genau.
Kann man direkt mit mir in Kontakt treten.
Kann man sich auch für diesen Verein engagieren, sicher eine gute Sache.
Kann man sich dann engagieren, kann man Mitglied werden und kann auch selber dann, wenn man mal Lust hat, nach Pakistan reisen mit mir dann.
Ja, ja, dann freue ich mich, dass du zu Gast warst und sag dir noch alles Gute für die nächste Reise nach Pakistan. Gibt es da schon konkrete Pläne?
Kommt davon, wie gut meine Vorträge laufen. Wenn viele Leute zu meinen Vorträgen kommen, habe ich wieder genug Geld, dass ich runterfahren kann, aber das mal nicht mit dem Auto, sondern das mit Fliege. Ist einfacher und billiger.
Okay, also das Auto bleibt diesmal daheim.
Genau, cool. Ich habe das schön bemalen lassen in Pakistan und das ist jetzt viel zu wertvoll, dass ich jetzt da irgendeinen Blechschaden riskiere, weil der Verkehr in Pakistan ist ziemlich wild. Also kann ich, ich bin immer froh, wenn ich nach Österreich zurückkomme, weil der Verkehr einiges weniger ist. Ja.
Danke noch einmal für den Besuch, Rudolf Gossenreiter. Und ja, wer Lust hat, schaut am Mittwoch einfach zum Vortrag von dir. Danke.
Dankeschön.